Herzlich willkommen zum Podcast der Stiftshypothek St. Gallen. Mein Name ist Silvio Frick. Mir gegenüber sitzt heute Ulrike Ganz, die ich ganz herzlich willkommen heiße. Schön bist du da.
Danke, Silvio. Ich freue mich.
Ja, wir sind gespannt. Du bist Kunsthistorikerin und hast die jetzt aktuelle Ausstellung Wunderkammer Stiftshypothek kuratiert, kann man so sagen. Das ist das Produkt deiner langjährigen Arbeit hier in unserer Sammlung drin. Gibt es da Dinge, die dich noch wundern, wenn du die heute anschaust? Oder ist das wie so ein bisschen erledigt durch die kalte Hand der Kunstwissenschaft? Das ist ein bisschen die Frage nach deinem Lieblingsstück. Gibt es das noch?
Also ich bin begeistert nach wie vor von dem sogenannten Straußenei-Pokal in der Sammlung. Der ist nicht nur technisch ein unglaubliches Meisterwerk, sondern mir gefällt auch die damit verbundene Legende sehr gut, dass eben ein Schluck aus diesem Pokal, der aus einem Vogelstrauß aus Goldschmiedekunst besteht, der auf seinem Kopf ein Straußenei balanciert und aus diesem Straußenei wiederum kann man trinken und dass ein Schluck aus diesem Ei vor Vergiftungen schützt, wie man das in der Barockzeit gedacht hat. Und dadurch, dass es diese Legende dazu gibt, diese magische Vorstellung, finde ich das Objekt sehr spannend und es ist auch von allem abgesehen ein unglaubliches, tolles Repräsentationsobjekt.
Ja, es ist wirklich sehr schön. Es hat auch einen Glanz. Also es ist ein Glanz in der Ausstellung.
Ja.
Das führt uns vielleicht gleich ein bisschen zur Frage, was ist denn eine Wunderkammer in dieser Bibliothek? Du erzählst von der Legende, der Geschichte dazu, also einem Gespräch vielleicht, das dazu stattgefunden haben könnte. Aber es ist keine Heiligengeschichte im Kloster. Es ist nichts, was nur fromm und erbaulich ist. Das zeigt ein bisschen Welt noch.
Ja, das stimmt. Da sind magische Vorstellungen natürlich, die da mit reinspielen. Das ist bei vielen Wunderkammer-Objekten tatsächlich so. Wir haben da auch den Becher aus Steinbockshorn, den ich auch ein sehr tolles Objekt finde, den Fürstabt Josef von Rudolfi 1730 gekauft hat von einem Händler aus Tirol. Er selber hatte den Steinbock als Wappentier, deswegen war es naheliegend, dass er sich für diesen Becher interessierte. Aber auch mit diesem Becher war die Vorstellung verbunden, dass er vor Gift schützt. Also es liegt sogar noch heute eine Garantie drin von dem Händler, dass eben ein Schluck aus diesem Becher vor Gift schütze. Und dafür hat Josef von Rudolfi dann auch tief in die Tasche gegriffen. Er hat also 2 Golddublonen dafür bezahlt. Das war sehr viel Geld. Ja, man weiß eben nicht, sind diese Objekte, also sie waren sicherlich auch aufgrund ihrer Geschichten geschätzt. Das war sicherlich auch eine Triebfeder überhaupt in diesen Wunderkammern, die Geschichten, die Objekte zusammenhielten, die man sich dazu erzählte. Ob man es wirklich geglaubt hat, ist zu bezweifeln, würde ich sagen.
Diese Wunderobjekte sind ja nur ein kleiner Teil der Gegenstände, die da in der Wunderkammer liegen. Ja. Kannst du das ein bisschen umreißen, diese Fülle?
Also die Wunderkammern, nicht jeder weiß ja, was sich dahinter verbirgt. Das ist eine frühe Museumsform, eine Art begehbare Enzyklopädie gewesen, also ein Universalmuseum. Diese Museen entstanden im Zuge des Zeitalters der Entdeckungen, als viele fremdartige Dinge in die Häfen Europas gekommen sind, die man mit den herkömmlichen Kategorien des Wissens nicht mehr katalogisieren oder begreifen konnte. Und das löste so eine riesengroße Sammelbewegung aus und die wiederum zur Entstehung dieser ersten Universalmuseen und Wunderkammern führte. Da gab es dann also sowohl fürstliche Wunderkammern wie eben auch städtische oder institutionelle, wie wir das in Zürich hatten, in der Wasserkirche. Und auch Raritätenkabinette von einzelnen, meist Apothekern oder Ärzten, die auch gesammelt haben. Die Schwerpunkte waren in sich natürlich leicht unterschiedlich. Und gerade fürstliche Wunderkammern, da ging es um Prunk, nicht? Man wollte einfach diese Seltsamkeiten, die man nicht einordnen konnte bisher, die wollte man zeigen. Also eben, wir haben in unserer Sammlung da ein Sägefischblatt, von dem wir nicht wissen, wann es in die Sammlung gekommen ist. Und solche Dinge, die für Staunen und Neugier gesorgt haben. In St. Gallen waren die Objekte sicherlich auch greifbar, würde ich sagen, greifbare Erweiterung des Bücherwissens. Und deswegen stellen wir sie auch innerhalb der Regale aus, mit den Büchern zusammen. Ja.
Wo muss man sich das vorstellen? Wir haben ja heute diese prächtige Wunderkammer-Bibliothek, die die Leute alle fotografieren möchten. Aber die wurden unter Josef von Rodolphe gekauft, die ersten Gegenstände. Die erste Liste der Objekte ist auch aus seiner Zeit. Das ist ja die Vorgängerbibliothek. Hat man da eine Vorstellung? War das wirklich eine Kammer, ein Ort, ein Kasten, eine Kiste?
Nein, also man weiß sehr wenig, weil Quellen fehlen leider, auch Bildquellen fehlen. Aber es gibt den ein oder anderen Reisebericht, aus dem eben hervorgeht, können es uns so erschließen, dass sich diese Objekte in der Bibliothek, dieser Vorgängerbibliothek, die unter dem Fürstabt Blara, Dieter in Blara, 1551 gebaut worden ist, sich dort schon befunden haben. Wahrscheinlich auf Tischen. So ist das in anderen Museen der Zeit häufig gewesen. Wir wissen von einem riesigen Kristall, der sich dort befunden hat. Wir wissen von einem Magneten, mit dem man das eigene Körpergewicht hochheben konnte. Wir wissen von einem Stein, der im Bauch eines Pferdes gefunden wurde und andere kuriose Dinge mehr, die dort in irgendeiner Form ja wahrscheinlich auf Tischen sich befunden haben oder vielleicht auch in Schränken. Dann später mit dem Neubau der Bibliothek im 18. Jahrhundert, mittleren 18. Jahrhundert, wissen wir auch aus Reiseberichten, dass im sogenannten Barocksaal, also wirklich in der Bibliothek selber, über den Fenstern Kuriositäten ausgestellt waren. Und aber dann das Allermeiste sich befand in der sogenannten Handschriftenkammer. Das ist ein Sonderraum, der sich oberhalb der Bibliothek befindet. Und da werden diese Dinge wahrscheinlich in Schränken gelagert gewesen sein. Wir wissen das nicht so genau, leider.
Da gibt es auch diesen Münzkasten.
Genau.
Und in diesem Kontext wahrscheinlich, da gibt es ein bisschen Raum über den Münzkasten. Richtig. Ein Tablar, ein großes, ein hohes. Da könnte das schon das
da
eine oder andere
könnte
gestanden
das
sein.
Ein oder andere gestanden sein, da hast du recht. Du hattest das ja angesprochen, Fürstabt Josef von Rodolphe ist eigentlich der Erste, der anfängt, gezielt zu sammeln. 1718 mit der Rückkehr aus dem Exil. Der legt eben diese Münzsammlung an und dafür wird eben auch dieser tolle, wirklich tolle Spezialschrank gebaut. Und unterhalb dieses also in den unteren Etagen quasi dieses Schrankes, da könnten sich tatsächlich Objekte befunden haben. Was wir nicht so genau wissen, ist, Ende des 18. Jahrhunderts ist dann die Naturaliensammlung sehr stark angewachsen. Also wohl zwischen 1780 und 1790 sind es mehrere tausend Stück, heißt es, die dann dazugekommen sind. Wo die sich da genau befunden hat, ist schwer zu rekonstruieren tatsächlich. Wir wissen aus Reiseberichten, dass die Mineralien in ziemlichem Durcheinander waren, wie ein Reisender eben amüsiert notiert. Aber wo genau ist doch ein gewisses Rätsel. Wir befinden uns aber natürlich auch in einem Kloster. Das war diese Sammlung befand sich in der Klausur. Das heißt, da konnte auch gar nicht jeder so ohne weiteres kommen und gehen natürlich. Das ist also keine öffentliche Sammlung, was sie ein Stück weit unterscheidet von beispielsweise der Sammlung in der Zürcher Wasserkirche damals. Und wir wissen auch, dass wir wissen, dass nur eine einzige Frau in all den Jahren überhaupt in das Museum gelassen wurde, nämlich Franziska, Herzogin von Württemberg. Die dürfte Ende des 18. Jahrhunderts mit ihrem Mann tatsächlich hinein, was dem Abt dann auch Gewissensbisse bescherte.
Okay. Aber es ist also wirklich das Publikum dann dieser Wunderkammer, dieser Sammlung, das sind vor allem die Konventualen, die Mönche. Das
ja,
ist
in diesem Fall ja.
Ja. Wir haben auf dem Katalog, der ist zweiteilig, darauf werden wir später noch zu sprechen kommen müssen. Da haben wir im einen Teil ein Titelblatt, so ein bisschen pink gehalten, mit einer Ansicht der Handschriftenkammer um 1900, glaube ich, ist die. Natürlich nach der Aufhebung quasi eine Art Rekonstruktion, die man da sieht, der Zeit. Aber da sieht man so Bilder, die oben drauf, eine Laukon-Gruppe ist das so?
Ja, ne? Genau, das ist ein
bisschen gegen die rumstehen, also so ein bisschen chaotischer, voller.
Genau, auf den Schränken drauf stehen genau. Bilder. Bilder und diese Laokoon-Gruppe, auch der ein oder andere Kupferstich. Die Bilder und Kupferstiche sind noch da, der Laokoon nicht. Keine Ahnung, wohin der, wann. Ja, ja, den gibt es heute nicht mehr.
Also nicht mehr bei uns.
Ja. Nein, nicht mehr bei uns. Ja. Okay, der Verbleib ist unbekannt. Genau. Ja, ja. Wir wissen auch nicht, wann der in die Sammlung gekommen ist, denn wir haben zwar für viele Objekte dieses Donatorenverzeichnis, das heißt also eine Art Schenkungsverzeichnis, wo wir sehen können, wann und auch die Rechnungsbücher der Äbte, wo wir sehen können, was ist wann angekauft oder geschenkt worden. Aber diese Laokoon-Gruppe scheint da nicht auf.
Also ich höre da ein bisschen raus. Ich finde das spannend, dass vorausgehend zu dieser Ausstellung eine vertiefte Aufarbeitung dieser Gegenstände, eine Inventarisierung da sein muss. Da hast du viel Beschreibungsarbeit gemacht.
Ja, genau.
Wie muss man sich diese Arbeit vorstellen und wie viel ist noch da von der ursprünglichen Substanz? Kannst du das abschätzen?
Von der Wunderkammer, meinst du? Das ist sehr schwer zu sagen. Karl Schmucki, der hier ja auch lange Zeit an der Bibliothek angestellt war als Wissenschaftler, der kennt sich enorm gut mit dem Thema aus. Und er fand im Stiftsarchiv ein Inventar von Fluchtkisten. Als der Konvent 1798 fliehen musste, die meisten Dinge auch tatsächlich der Wunderkammer mitgenommen hat. Wenn man das durchgeht, dann sieht man, dass halt doch sehr viel fehlt. Da sind noch irgendwelche Wappenfenster erwähnt, die wohl sehr wertvoll waren, oder ein Hohlspiegel aus der Bibliothek. Also damals ist wohl einiges verloren gegangen. Ja, es ist wirklich schwierig zu sagen, wie umfangreich diese Sammlung war. Sie konnte unter keinen Umständen mithalten, letzten Endes mit den großen klösterlichen Sammlungen anderer Konvente. Ja, sie ist auch eigentlich im 17. Jahrhundert eher regellos zustande gekommen und erst im 18. Jahrhundert dann hat man dann eben tatsächlich angefangen, auch gezielt zu sammeln, was auch dazu passt, nicht zur Zeit insgesamt, dass eigentlich Mitte des 18. Jahrhunderts die Wunderkammern schon out waren und schon in Spezialsammlungen ausgetauscht wurden. Und da fängt eben Fürstabt Josef von Rudolphi dann an, diese Spezialsammlung der Münzen anzulegen, und letztlich auch dann kommt dann auch die Spezialsammlung der Mineralien dazu. Es ist schwer zu sagen. Also die Mineraliensammlung, die hat man an die Flade gegeben, also die hier, sich ja hier im Gebäude auch befindet. Und 1836 als Lehrsammlung für die Schüler. Davon haben wir einen Teil dann jetzt zurückbekommen. 2017, meine ich, war das. Und aber da ist natürlich sehr, sehr viel verloren. Und auch überhaupt durch 1805, nicht, die Aufhebung des Klosters, und durch die verschiedenen Exile oder Fluchtbewegungen der Konventualen ist viel verschwunden, ja. Also es ist wirklich schwer abzuschätzen, aber wenn man sich diese Handschriftenkammer, wo sich die Sammlung befunden haben soll, vor Augen führt, dann kann die Sammlung nicht groß gewesen sein.
Ja, es gibt ja eben bei der Flade gibt es auch die Schwierigkeit, dann bei den Stücken zu entscheiden, war das jetzt wirklich, ist das ein Stück des 19. Jahrhunderts, das erst später gekommen ist?
Ganz
oder
genau,
war das schon da? Es gibt, ganz genau. Du hast so ein bisschen, glaube ich, Plausibilitäten auch herausgearbeitet. Ja. Das eine. Und das andere, lass uns nochmal zurückgehen zu Josef von Rudolphi. Ja. Kann es sein, oder wie schätzt du das ein? Wir hatten 1712 den Verlust.
Ja.
Das Kloster wird geplündert, der zweite Vielmarker Krieg. St. Gallen, das Kloster, leidet daran, der Globus verschwindet, Handschriften verschwinden. Ist das einerseits ein Motor für Josef von Rudolphi, hier wieder zu sammeln? Was findest du? Und ist dieser Verlust dann aber auch quasi für die Sammlung von Gegenständen, Objekten bis heute vielleicht noch spürbar?
Also es ist insofern vielleicht schon noch spürbar, weil er wirklich dann eben gezielt anfängt, eine Sammlung anzulegen, was vorher ja eben nicht der Fall war. Und da gab es ja dann eben, oder er hat ja diese Münzsammlung angelegt, die wirklich auch, und das ist toll, die ist wirklich im Zustand des 18. Jahrhunderts erhalten, nahezu komplett. Also wahrscheinlich war da schon der Versuch, auch an die antike Bildung letzten Endes anzuknüpfen. Und ich denke schon.
Mhm. Ja, ist lustig, du sagst eben, dass die hohe Zeit der Wunderkammern ist eigentlich vorbei, Mitte des 18. Jahrhunderts. Mhm. Wir stellen ja auch diesen Ole Worm aus, diese Zusammenstellung, diese erste quasi gedruckte dann Wunderkammer mit dem wunderbaren Frontispiz, der diese Fülle zeigt in einem Raum. Mhm. Da nimmt es den Anfang, aber bei uns endet es dann so quasi.
Worm ist ja früher.
Okay.
Der ist etwas früher, aber es ist sehr spannend, weil er auf diesem Frontispiz sieht man eben tatsächlich, wie diese, was diese Sammlungen alles enthalten haben. In diesem Fall ist es ein naturkundliches, mehr oder weniger rein naturkundliches Museum gewesen. Das hat man sicher in St. Gallen gekannt. Man weiß auch, dass Konventualen sich durchaus für andere Sammlungen und Wunderkammern interessiert haben, wie also die Patres Jodok Müller oder Lukas Grass, die auf mehr oder weniger Grand Tour, wenn man das so bei Mönchen nennen kann, also auf einer Romreise, die Wunderkammer des Manfredo Settala in Mailand angeschaut haben und sich da dafür sehr begeistert haben. Da gab es sehr viel Tiere und auch einen menschlichen Fötus in Formalin. Das hat sie wohl ganz besonders fasziniert. Man wusste sicher auch von Athanasius Kircher, der eine große Wunderkammer ja in Rom besessen hat. Die entsprechenden Bücher waren auch schon in der hohen Barockzeit in St. Gallen vorhanden. Ja, und auch, nein, der Worm nicht, der Katalog von Ole Worm, der ist später zu uns in die Sammlung gekommen. Hm. Der wurde geschenkt.
Genau. Aber natürlich mit diesem wunderbaren Frontispiz, der so ein bisschen programmbildhaft verwendet wird jetzt bei uns in der Ausstellung.
Ja, und auch nicht nur bei uns in der Ausstellung, sondern es ist ganz interessant. Also dieses Bild ist über das Buch hinaus einfach sehr bekannt geworden. Wunderkammern sind total in, auch in der modernen Kunst. So hat die Künstlerin Rosamund Purcell in Kopenhagen diesen Raum nachgestellt tatsächlich, also versucht den wirklich in 3D mit realen Objekten zu rekonstruieren. Das ist sehr witzig. Das ist dann wiederum diese Wunderkammer von ihr, dieser Wurm, ist wiederum wie in einem Kasten ausgegliedert, also befindet sich in einem Kasten, so muss ich sagen, der wiederum in der Ausstellung steht wie eine Vitrine. Also ist wirklich sehr, sehr, sehr witzig. Also der Wurm ist auch noch heute Inspirationsquelle für moderne Künstler.
Ist interessant, nicht? Es zieht die Ausstellung. Die Leute schauen das gerne an. Es ist interessant. Man verliert sich im Detail. Man staunt immer noch, auch nach 250 Jahren.
Genau.
Auch wenn manches ein bisschen Patina angesetzt hat seitdem. Aber es ist so ein bisschen. Was ist's dann, ja?
Ja, es sind Dinge, die Neugier anregen. Mhm. Ich denke, das war auch ein ganz wichtiger Punkt bei den Wunderkammern. Das Wort Kuriosität, das kommt ja auch von Curiositas aus dem Lateinischen und das bedeutet Neugier. Das waren Objekte, wo man hingehen wollte und einfach auch näher hinschauen wollte, also häufig auch Winzigkeiten, also Schriftbilder, also Bilder, die aus winzigen Schriftzügen bestehen. Solche Dinge hat man bestaunt. Und Staunen und Neugier waren eben wichtige Triebfedern auch bei der Anlage dieser Wunderkammern. Und das ist ganz interessant, gerade in einem Kloster, weil im Mittelalter war eigentlich die Neugier noch sehr negativ bewertet, nicht? Also Augustinus, der Kirchenvater, nennt sie eine Concupiscentia oculorum, das bedeutet irgendwie sozusagen eine Ablenkung der Augen. Also und was bedeutet eben, dass der Mensch von Gott sich abwendet, wenn er zu viel Neugier auf weltliche Dinge entwickelt? Und er beschreibt das, während er irgendeiner Fliege nachschaut, die ihn irgendwie fasziniert. Und dann hat er also die Neugier dieses negative Stigma für Jahrhunderte. Und dann in der frühen Neuzeit dreht sich das halt 100% um. Dann interessiert man sich plötzlich gerade für diese Dinge, die Neugier erregen. Und Neugier wird etwas, was lobenswert ist, was sozusagen auch, ja, da steht für das Interesse an der Schöpfung und letzten Endes für Schöpferlob.
Eben die Vielfalt ist dann plötzlich die Vielfalt Gottes, die man da widerspiegelt.
Ganz findet. Genau, ja, genau, ja. Genau.
Jetzt, wir haben diese Ausstellung zweigeteilt. Du hast gesagt, die Wunderkammer, diese historischen Objekte oder die, was wirklich zu diesem Kuriositätenkabinett, du hast den Begriff auch genannt, vorhin gehört, ist bei den Büchern, wo es ein bisschen daneben gehört. Und dann haben wir in den Vitrinen nochmal einen Blick auf die Sammlung. Der ist auch kurios zum Teil. Ja. Was ist da passiert heute in Vitrinen?
Ja, also wir haben uns für diese Doppelperspektive entschieden, dass wir die Objekte der Wunderkammer einerseits in den Regalen ausstellen und gleichzeitig andere Objekte in den Vitrinen. Und wir wollen eigentlich damit zeigen oder wir wollen fragen, was hat damals in der Barockzeit an den Objekten interessiert? Das wären die Fragen, die zu den Objekten in den Bücherschränken gestellt werden in unserem Katalog. Und was interessiert uns heute an den an Objekten? Als modernes Museum stellen wir uns ja ganz, ganz andere Fragen zu den teilweise auch gleichen Dingen. Und diese Fragen, die thematisieren wir in den Vitrinen.
Das Konzept, ich finde es überzeugt, aber man muss vielleicht auch sagen, wer in die Tiefe steigen möchte dieses Themas, du hast richtig gesagt, wir stellen viele Fragen, wir können nicht alles beantworten. Wer da in die Tiefe kommen möchte, der muss eigentlich den Katalog zur Hand nehmen.
Eigentlich
ja. Der ist so umfangreich geworden wie, glaube ich, noch nie. Der ist zweigeteilt in einer neuen Gestaltung. Es hat man sich da versucht und erst da wird klar, was an Fülle es zu erzählen gibt, was auf seinem kurzen Vitrinentäfelchen eben gar nicht sich abbilden lässt. Wer das möchte, hat noch Zeit bis zum 19. April 2026, dann schließt die Ausstellung. Was sind die Gruppen oder Kategorien dieser Vitrinen?
Da haben wir uns überlegt, was sind die Fragen, die uns heute beschäftigen. Da ist ganz wichtig das Thema Provenienzen. Also wo kommen die Objekte her? Können wir das wirklich nachweisen? Oder wo können wir es nachweisen? Wie können wir es nachweisen? Das ist ein zentrales Thema aller Museen heute. Auch ethische Fragen. Nicht darf man menschliche Überreste ausstellen? Darf, wie bei unserer Mumie, darf Elfenbein noch gezeigt werden? Nicht? Dann haben wir das Thema naturwissenschaftliche Untersuchungen der Objekte, also DNA-Analyse von Handschriften, Pergamenten oder auch, wie man Palimpseste, das heißt Pergamente, Schriften, die immer wieder ausradiert und überschrieben worden sind, was man gemacht hat, weil das natürlich ein teures Material war, wie man da sozusagen untere Schichten wieder sichtbar machen kann. Dann Fragen der Restaurierungsethik, also was gehört zu einer zeitgemäßen Restaurierung. Dann Fragen der Ankaufspolitik, nicht wie sieht unser Sammlungskonzept aus.
Wir lassen es uns schenken.
Ja. Wir lassen es uns schenken. Genau, das haben wir auch tatsächlich. Genau. Also Leihgaben und Schenkungen sind auch noch ein Punkt in den Vitrinen. Genau.
Und die Münzen in der Mitte.
Genau. Und die Münzen in der Mitte, genau. Ja. Weil die sozusagen diese Zeitkapsel sind, die wirklich eine Sammlung in der Sammlung darstellt, könnte man sagen. Also letztlich haben wir drei Museen ineinander.
Genau. Etwas hast du noch unterschlagen, was in den Vitrinen liegt, nämlich die Unterschutzstellung,
die als die Thema Unterschutzstellung,
kommt. Das ganz ist noch interessant. Also ein Rechtsmittel, das quasi museal, sammlungstechnisch genutzt wird.
Genau. Ja, zur Unterschutzstellung. Der gesamte Stiftsbezirk inklusive Inventar ist ja auch UNESCO-Weltkulturerbe seit 1983 schon. Aber wir haben eben jetzt speziell für unsere Objekte aus der Klosterzeit auch die Möglichkeit, mit einem neuen Kulturerbedekret Dinge unter Schutz zu stellen, haben da jetzt die Gemäldesammlungen aus der Klosterzeit formal unter Schutz gestellt. Was bedeutet, die Objekte, diese Unterschutzstellung wird publiziert im Internet in einem Verzeichnis, was dazu führen soll, durch Publizität sozusagen die Objekte vor Diebstahl zu schützen. Sie sind einfach leichter auffindbar, wenn sie sichtbar sind, lassen sie sich sozusagen nicht so leicht verkaufen. Hm. Sie dürfen durch dieses Dekret auch nicht aus dem Kanton ausgeführt werden. Wir hoffen, dass das einen weiteren Schutz quasi zum UNESCO-Schutz noch auf die Objekte legt.
Also wir haben Fragen des modernen Museums, genau, von der Unterschutzstellung, der Sammlungspraxis, dem Restaurieren, der Provenienz, die man abklärt. Wir haben die Wunderkammer mit ihren Objekten, genau, in den Schränken, mhm, drin. Genau. Es gibt auch ein paar Bilder noch, die da nebenher, ja, die hatten keinen Platz in Vitrinen, die müssen, genau, in Nischen rein. Da ist dieser wunderbare Wannenmacher-Entwurf für, genau, die Deckengemälde,
ja,
der Bibliothek auch zu sehen. Wir haben nicht Zeit, alles zu besprechen hier. Es gäbe viel, viel mehr Geschichten. Wenn du jetzt zu den einzelnen Objekten, die du schon quasi angerissen hast, ausgewählt hast, jetzt noch eins uns erklären darfst oder uns näher bringen darfst, was, ja, nimmst du?
Ich nehme in der Rubrik Ankäufe, es ist ein historischer Ankauf, im 19. Jahrhundert, späten 19. Jahrhundert, den Entwurf für einen Hochaltar in der Klosterkirche St. Gallen, der wahrscheinlich von Loser, also einem Konventualen aus dem Kloster geschaffen worden ist. Wir wissen es aber nicht, es ist eine Zuschreibung. Und diese Zeichnung ist einfach toll. Erstmal sehr, sehr ansprechend. Es ist aber nicht nur einfach ein Entwurf, sondern es ist wirklich eine Planzeichnung mit Maßstabsleiste, die auch mit Lineal konstruiert ist. Und die entsprechenden Figuren auf diesem Altar sind virtuos von Hand gezeichnet. Ganze ist leicht ankoloriert, also es macht so eine Stuckmarmor, macht es nach. Also es ist ein wirklich tolles Ding und es ist insofern sehr spannend, weil man sich nämlich nicht einigen konnte während der gesamten Klosterzeit auf einen Hochaltar. Also die Kirche ist 1761 fertiggestellt worden und bis zur Aufhebung des Klosters 1805 hatte man einfach noch nicht entschieden, was für ein Altar gebaut werden kann. Es gab also da wohl mehrere Anläufe, aber man konnte sich nicht einigen. Und erst 1810 ist dann eben der Hochaltar, der heute in der Kirche zu sehen ist, eben gebaut worden, will heißen, nach der Klosterzeit, nicht? Das heißt, sie haben sich eine tolle Klosterkirche gebaut, aber eigentlich das liturgische Zentrum, das blieb bis zum Schluss leer, könnte man sagen. Und daher finde ich, ist dieser Entwurf ein wichtiges Dokument, weil er das ganze Ringen des Klosters um ihre geistige Mitte veranschaulicht. Ja. In dieser Spätzeit. Ja.
Also es ist, wie fast alle Gegenstände, ist ein sehr schöner Entwurf, ja, auch. Es lohnt, mhm, sich, den wirklich anzuschauen.
Ja, aber auch dank deiner tollen Inszenierung, die du jetzt noch gar nicht erwähnt hast.
Aber wir waren ja ein Team für alle diese Fragen. Das, ja, war sehr, aber es ist wirklich, ja, eine sehr schöne Ausstellung geworden, die sich, ja, lohnt anzuschauen. Und wir wollen ja nicht alles verraten. Das ist so ein,
ganz,
bisschen,
genau,
die Neugier, genau, und die Kuriositas, ja, die braucht ein bisschen das Unbekannte, das,
ganz genau,
was man zum ersten Mal anschaut.
Ich finde, wenn ich das noch ergänzen darf, gerade bei der Inszenierung, an der du ja mitgearbeitet hast, Silvio, die sehr weitgehend auch auf dich zurückgeht, in den Regalen sehr, sehr schön, dass eben die Archivkisten letzten Endes, in denen wir die Wunderkammerobjekte zeigen, dass sie nicht pro Regal symmetrisch und immer gleich verteilt sind, sondern es gibt Regale, da sind drei Kisten, es gibt Regale, da sind keine, oder man geht um die Ecke und plötzlich sieht man, weit unten ist dann da wieder eine Kiste. Das heißt, auch die Inszenierung führt den Besucher dazu, entdecken zu wollen, nicht? Also um die Regale rumzugehen, zu gucken, ist auf der anderen Seite vielleicht doch auch noch so eine Kiste. Also das, finde ich, ist schön rausgekommen, ja.
Danke, ja. Also wir haben das ja vorgängig besprochen, mhm, nicht? Man soll sich ein bisschen auch mal bücken müssen, strecken,
genau,
müssen.
Mhm.
Man sieht auch, es sind ja hinter diesen, mhm, Buchschränken auch versteckt, da gibt,
genau,
es diese Holzelemente, die ein bisschen den Blick nehmen.
Genau.
Aber das muss eben sein, dass man da ein bisschen die Nase da,
genau,
reinstecken muss.
Das heißt, es ist sozusagen, die Inszenierung ist letztlich Teil des Themas auch. Ne? Mhm. Es geht um Staunen, um Neugier, um Entdecken.
Unbedingt. Das ist ein gutes Schlusswort. Herzlichen Dank, Ulrike, für diese Entdeckerausstellung in,
Dankeschön,
der Stiftung und das Gespräch.
Ja, auch.
Danke.
Wiedersehen, Dankeschön.